Alleine ist schwer. Der Podcast mit Jonas und Mats Hummels.
Yo Mats, was geht ab? Was ist Mats überhaupt für ein Name, Bruder? Warum gehst du immer nach vorne? Du hast keine Ahnung, du bist Innenverteidiger. Deine Mannschaft verkackt wegen dir. Schmelzer meinte zu mir, dass du was mit David Odonko hast. Stimmt das? Wenn du mir nicht antwortest, fasse ich das als Ja auf. Und sag dem Kuba, der ist eine Missgeburt und nervt bei FIFA. PS, sag Mertesacker, der soll sein Nachrichtdings anmachen. Ich muss mit dem reden. Ja. Wie erklären wir das jetzt? Was das jetzt war?
Gar nicht. Herzlich willkommen bei Alleine Schwer.
Das ist die vielleicht größte Perle, die mich jemals per Social Media erreicht hat. Von einem, weiß nicht, ob man es Fan nennen soll oder zumindest von jemandem, dem mein Name nicht gefällt. Das kann mir sicher sagen. Die Nachricht ist auch, von wann ist die? 2013, 14? Wisst ihr das noch?
Irgendwie sowas.
Die ist auf jeden Fall relativ lange her. Und wir haben sie jetzt mal wieder ausgegraben und werden, würde ich sagen, immer mal wieder so ein paar Perlen dessen, was die Leute bei Social Media da rauslassen, werden wir hier mal rausbringen.
Also ich, wirklich dieses, ich muss mit dem reden, hat mir schon Wochen des Lachens beschert.
Es gibt wirklich so viele gute Teile in dieser Nachricht. Also der Kollege, der das verfasst hat, der hat an alles gedacht.
Du hast nie geantwortet, oder?
Ich habe dem
also, tatsächlich. Also was hat er gesagt, wenn du, ich fasse das als Ja auf, wenn du nicht antwortest, bei was?
Deswegen, ich durfte ja nicht antworten.
Ob du was mit David Odonko hast.
Genau.
Ah ja, stimmt. Stimmt.
Deswegen, wie soll ich denn da antworten?
Ja.
Ja. Der Schach und hat er gewonnen, die Nummer. Manchmal antworte ich solchen Leuten aber auch. Manchmal antworte ich solchen Leuten wirklich. Das ist dann auch immer ganz witzig, weil die zu 90% innerhalb von 2 Minuten dann doch etwas kleinere Töne spucken und meistens eine Autogrammkarte danach wollen.
Das ist aber eine gute Methode.
Ja, also auf jeden Fall eine gute Methode.
Disruptiv, würde man meinen.
Man kann nur nicht allen antworten. Gibt echt ein paar traurige Accounts. Ich werde da dranbleiben und immer wieder ein paar ausgraben für die nächsten Wochen, damit wir diese wunderschön als Einstieg in die Folgen übernehmen können.
Freue ich mich. Sehr. Super.
Ja, super. Das hat nichts ansonsten mit dem Inhalt der restlichen Folge zu tun, würde ich sagen. Ich hätte auch keine Überleitung. Also der User war Denso Wakabayashi. Denso Wakabayashi ist ja auch ein super NBA-Spieler gewesen, oder Leute?
Kannst du mal einen drauf lassen, Alter.
Der hat die Körbe nur so fabriziert.
Kassiert von David Odonko offensichtlich.
David Odonko ist, glaube ich, zu klein für einen NBA-Spieler. Mertesacker wäre ein NBA-Spieler. Zu 1,98.
Der wäre klein. Größerer Guard vielleicht.
Der wäre auf den kleinen Positionen zu Hause.
Manche hat er Williams.
Ich weiß nicht, ob wir den Namen jetzt wirklich unbedingt bringen sollen.
Nee, ist der nicht genauso groß?
Ich glaube, der ist genauso groß. Aber der hat dir viele schwere Stunden bei NBA 2K beschert, oder? Mm-hmm. War er das? War das Michael Kidd? Gilchrist.
Das war er. Ah. Da reden wir nicht drüber. Aber da ich gestern Abend nach längerer Zeit mal wieder ein NBA-Spiel gesehen habe, nämlich das Stadtduell in Los Angeles, ist mir so... Also erstmal fand ich es ganz geil. Muss ich echt sagen, wir sind ja auch so Regular-Season-Spiele gerne mal ein bisschen langweiliger. Aber das war ein richtig fettes Spiel. Und da ist mir einfach aufgefallen, dass der Mann mit der Nummer 23 bei den Lakers echt ein geiler Typ ist. LeBron James, gerne auch Le Mats genannt in unseren Kreisen.
Völlig angemessen, der Name.
Ich weiß nicht, wer ihn dir oder wer ihn sich gegeben hat.
Ich habe ihn mir selber gegeben. Okay. Leider.
Nee, ich fand es ziemlich geil, was der abgerissen hat, der Typ. Und also ich meine, der ist irgendwie 35 inzwischen, das hat irgendwie weniger Haare, aber sonst ist nichts weniger geworden. Und da gab es eine Szene am Schluss, irgendwie, keine Ahnung, 1,10 Verschluss oder 1,30 Verschluss, da macht er so ein End-One und checkt danach so mit Danny Green, glaube ich, ein. Und da dachte ich mir, wenn ich sein Mitspieler wäre und er würde halt sowas machen und dann würde er mit mir einchecken wollen, dann würde ich alles für ihn tun. Ich würde wirklich in dem Moment alles für ihn tun, damit er Erfolg hat. Ich würde mit ihm in den Krieg gehen, so ungefähr. wenn man es martialisch formulieren würde.
Ja, kann man so sagen. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen da der Weg ist. Also es wirkt zumindest so, wenn man da zuschaut, dass der so ein richtig, richtig, richtig geiler Anführer von dieser Mannschaft da ist. Und vor allem, der ist halt mit 35 einfach immer noch mindestens einer der drei besten Spieler der Liga. Das ist völlig, völlig absurd. Ich glaube, Doc Rivers hat auch gesagt, also Doc Rivers ist der Trainer der Clippers, von also Los Angeles Clippers, gegen die gewonnen haben. Er hat noch nie einen Spieler gesehen, der mit 35 halt noch besser wird als vorher. Vor allem in so einer von der Athletik dominierten Liga wie der NBA hat er es halt geschafft, erstens seine Athletik zu bewahren und dann auch noch spielintelligenter zu werden. Also der hat ein unendlich hohes Level. Ich darf nicht mehr so oft unendlich sagen, dafür wurde ich kritisiert auf Twitter.
Echt?
Ja, das habe ich kritisiert.
Denso?
Ich sag's aber auch wirklich oft. Nee, das kam, glaube ich, nicht vom Denso. Das kam von einer weitaus bedachteren Person, die das auch besser formuliert hat. Ich glaube, es war eine Frau, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ist ja auch bei Twitter und in Social Media nicht immer ganz sicher, ob da auch wirklich drinsteckt, was draufsteht.
Das ist mir gerade völlig verloren. Ist nicht. Wie hieß das? Ist das nicht zu Base eigentlich?
Du meinst jetzt Denso Wakabayashi? Nee, es sind doch zwei, sind das nicht verschiedene?
Du meinst Kojiro Hyuga vielleicht, oder?
Ich dachte, also, das ist halt.
Tsubasa ist ja definitiv nicht Denso Wakabayashi.
Ach nee, Tsubasa ist super, aber dann gibt es diesen Charakter.
Ich glaube ja, auch, ja.
Ich glaube, Denso Wakabayashi ist ein Charakter in Tsubasa, oder? Weil es gab ja die Superkickers und es gab eben hier Kollegen Tsubasa.
War der Team Tsubasa oder war der Team Kickers?
Kickers, ganz klar.
Ja?
Nee, Mann, safe.
Ja, also wirklich Tsubasa. Mehr als eindeutig.
Ich war auf jeden Fall Fan von Tsubasa, weil der Typ, der Deutsche, hieß Karl-Heinz Schneider.
Und ich finde, das ist
ein deutscherer Name.
Ja, das stimmt.
Nee, bei Tsubasa hieß der so. Und weil Kojiro Hyuga immer hochgekrempelte Ärmel hatte. Und das ist wirklich. Also, sorry.
Ich finde, es sind zwei gute Gründe auf jeden Fall dafür zu sein. Aber bei uns waren es einfach irgendwie eher die Superkickers.
Wir haben angefangen mit Tsubasa, witzigerweise, ja.
Wirklich?
Ja, wir haben angefangen mit Tsubasa damals und irgendwann sind es die Kickers geworden. Kickers waren so ein bisschen.
Wo gab es Grünwald? In welcher der beiden Serien? Da hat die Mannschaft Grünwald mitgespielt.
Grünwald, das war, da hat ja Karl-Heinz Schneider gespielt.
Das war dann Grünwald, das ist in sich logisch, stimmt. Dann hat er da gespielt.
Genau, wie ich. Auch, es gab auch einen Brasilianer, wisst ihr, wie der hieß? Das ist meine erste Frage übrigens. Ich stelle euch jetzt Fragen.
Stimmt.
Der Brasilianer hatte einen sehr schönen. Denkt an den offensichtlichsten Namen, wenn ihr an den Brasilianer denkt:
Inio. Ravelinho.
Nee.
Ich weiß, dass man den kennen kann, aber ich komme niemals drauf. Ich muss leider passen. Ich könnte jetzt so tun, als müsste ich noch länger nachdenken, aber der Name wird nicht mehr einfallen.
Ja. Wartet mal kurz, das muss ich selbst noch mal ganz kurz schauen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Warte mal.
Es war Gervinho.
Nee. Irgendwie so hieß der aber.
Ich hab's. Er hieß. Gebt ihr beide auf?
Nee.
War das so ein brasilianisch-deutscher Name? Hieß der dann sowas wie Matthäus irgendwas? Sowas?
Nee, jetzt warte mal.
Nee, dann bin ich raus. Dann von mir aus kannst du das auf jeden Fall auflösen. Jonas, wenn du willst, darfst du noch gerne drüber nachdenken.
Ach, das ist zu weit weg gerade. Das ist halt wie.
Sag das Bescheidste, was euch einfällt, wenn ihr an Südamerika denkt. Sofort, welcher Name fällt euch sofort ein?
Keiner?
Wie der offensichtlichste Name, also was.
Also sowas wie Müller im Deutschen, oder was? Meier.
Weiß ich nicht.
Das heißt, der hieß. Was ist denn der typische? Rodriguez. Rodriguezinho.
Okay, ich gebe.
Carlitos.
So falsch, alles, was ich hier von mir gebe.
Der Kerl heißt Carlos Santana.
Ernsthaft?
Er heißt Carlos Santana.
Wow.
Nee, der. Nee, der Name war nicht mehr da bei mir.
Null Punkte.
Dann haben sie sich richtig Mühe gegeben. Karl-Heinz Schneider, Carlos Santana.
Geil.
Dann sind sie einmal ins Namensbuch bis an Platz 1 der beliebtesten Vornamen gegangen und dann haben sie aufgehört.
Sie lieb's.
Nicht schlecht.
Die Japaner.
Also gut, das heißt, die erste offizielle Lucky-Frage hat damit niemand richtig beantwortet. Schade.
Ich bin ein bisschen enttäuscht, es war relativ traurig. Das ist so ein großes Kapitel in meinem Leben gewesen, diese Fußballserien. Und das war so wirklich trauriges Ergebnis gerade.
Ja, aber bei mir Tsubasa gar nicht. Ich bin komplett bei den Kickers drin. Da kriege ich dir auch wahrscheinlich die Startelf noch.
Ja, aber selbst da weiß ich, wie hieß der Torwart? Mario, das weiß ich noch.
Mario, genau. Dann hattest du Sascha auf der Bank, der Dicke, der immer so gut einwerfen konnte.
Ah ja.
Dann hattest du natürlich Gregor, Kevin.
Wow, das hätte ich alles nicht mehr gewusst.
Ja, also so ein paar Namen davon kriege ich eben schon hin. Die Zwillinge weiß ich leider gerade nicht mehr, wie die hießen. Die waren aber auch immer grandios.
Gab es noch Viktor?
Viktor war der gegnerische Torwart, ne? Mhm.
War das der Torwart von den Teufeln?
Ja.
Ich glaube,
Der vom linken Pfosten abgesprungen ist bei der Parade, genau, und den Ball dann rechts aus dem Eck gefischt hat.
Diese ganze Parade hat eine Folge gedauert, aber dafür. Ja.
Genau wie dieser, der Teufelsdreier, wenn die sich zu dritt in der Mitte getroffen haben und 38 Salti gedreht haben. Genau. Der hat, glaube ich, so 10 Minuten gedauert.
War das nicht eigentlich auch sogar eine japanische Serie oder eine koreanische Serie?
Ich würde jetzt glatt japanisch sagen, aber ohne Gewehr.
Ja, die sahen irgendwie gefühlt alle so aus.
Also ich glaube, die Superkickers sind japanisch.
Ja, halt, das war dieselbe Zeichenart, meine ich irgendwie.
Ja, also die Superkickers waren ja auch Japaner. Also halt die, du meinst ja die Kickers, die Superkickers sind ja wieder, das ist ja wirklich, ist
ja, wer sind denn die? Die Kickers sind
Superkickers, die Superkickers sind halt, als er zur WM fährt.
Genau.
Und die Kickers sind die Kinder.
What? Die Kickers, okay.
Ja.
Ich dachte immer, die würden die Superkickers im Original heißen, dass die nur ins Deutsche sozusagen übersetzt wurden.
Hey, stopp mal, die Kickers, also diese Serie mit Mario und Kevin und Co., und Gregor, das sind die Kinder von den Superkickers.
Nein.
Nein.
Du meinst nur halt als Kinderfiguren.
Konzentrier dich jetzt endlich wieder, Jonas.
Die Tsubasa-Sendung, als er zur WM fährt, hieß Superkickers 2006, Captain Tsubasa. So hieß die Serie, als Tsubasa zur WM fährt.
2006 war ich 16 Jahre alt, da gab es die Kickers und die Tsubasa seit 30 Jahren. Kickers
2006. Hießen tatsächlich, ich weiß nicht, ob die waren von 2001, sind die ja. Das ist ja das Gute. Die Superkickers 2006, Captain Tsubasa, erste Staffel 2001.
Okay. Machen wir mal weiter.
Warte, wir machen gleich weiter. Ich habe nämlich kurz gegoogelt, weil ich die anderen Namen noch haben wollte von der von den Spielern. Die heißen, ich wäre da doch nicht mehr auf so viel gekommen, fällt mir dann auch auf. Sind dann Tino und Tommy, Christoph, Jeremy, Charlie, Daniel und Benjamin und Philipp.
Jetzt kommt
auch mein Highlight.
Das sind alles völlig, also ganz gewöhnliche deutsche Namen nach Jeremy.
Stimmt. Aber danach gibt es noch weitere wichtige Charaktere. Da gibt es einen Viktor, der überragende Torwart der Teufel. Und dann gibt es Elsa. Gregors Schwester, in die sich Mario verliebt, rettet seine Ehre, als er sie in der Umkleidekabine überrascht.
Oh, okay.
Was ist da passiert?
Rettet
seine Ehre, als er sie in der Umkleidekabine überrascht.
Also,
das ist eine ganz schwarze Folge, glaube ich. In den Kickers. Verbotene Folge.
Okay.
Na gut. Oh, okay. Ja.
Okay.
Und die Beschreibungen sind wunderschön. Ich könnte ewig weitermachen, aber ja, worüber wollten wir eigentlich reden?
Ja,
wir wollten eigentlich über LeBron James.
Über LeBron James. Ja, war relativ klar, dass wir da hinkommen.
Ja.
Nee, ich fand diesen Typen einfach Elsa geil, tatsächlich. Es ist so, ich finde, es ist so der Mario heute von der NBA.
Nein, du hast schon völlig recht. Er ist einfach großartig. Und in diesen Spielen, der hat jetzt die Woche auch gegen die Milwaukee Bucks gespielt. Ich glaube, es sind ja nicht so viele NBA-Zuschauer dann so richtig von den Zuhörern. Die haben also quasi die Los Angeles Lakers mit LeBron James, sind so, sagen wir einfach mal, eins der drei besten Teams, ist jetzt egal, wer es genau ist. Und die haben gegen die beiden anderen gespielt. Und LeBron James hat halt in beiden Spielen einfach mal gezeigt, wozu er in der Lage ist, wenn er richtig Bock hat. Man sieht es ihm dann auch an, dass der in der Defensive voll da ist und dass der eben diese Aufgaben annimmt, auch bewusst so die gegnerischen besten Spieler verteidigt und das einfach alles immer noch auf dem allerhöchsten Niveau macht. Und das ist einfach geil, dass der das nach, wie lange ist der jetzt dabei? 15 Jahre?
Ich glaube, ist der nicht aufs College gegangen? Ist der nicht mit 17 schon in die NBA?
Ich weiß, da bin ich überfragt. Ich würde sagen, ein bisschen später, aber ist ja auch egal, ob er es jetzt 15 Jahre macht oder ob er es jetzt 17 Jahre macht. Und der ist halt immer noch auf dem allerhöchsten Niveau. Und es sieht ja auch nicht so aus, als würde es so schnell aufhören. Der wird dann noch weiterspielen. Und sie haben beide Spiele gewonnen.
Ja, krass. Haben die beste Bilanz oder haben die Bucks die beste Bilanz?
Die beste Bilanz haben die Bucks noch aktuell.
Also noch nicht perfekt.
Die waren ja eigentlich auch auf so Kurs, dass sie eine Rekordsaison spielen könnten. Dann haben sie aber jetzt eben gegen die Lakers verloren und dann mal ganz entspannt gegen die Phoenix Suns.
Oh, die kann man immer
eine richtige Reise gekriegt. Aber ja, ist ja auch nicht dramatisch. Die werden Erster im Osten. Und so viel Konkurrenz gibt es auch, glaube ich, nicht. Und dann schauen wir halt, ob LeBron kommt, nachdem er jetzt mal nicht gegen die Warriors antreten muss.
Stimmt, ja, die so werden Dauer-Duell wahrscheinlich nicht mehr antreten.
Wahrscheinlich nicht. Ich hatte da eine großartige Unterhaltung mit Schmelle letztens über Draymond Green, wo es um so Kommentare unter einem Instagram-Post ging, weil Draymond Green ja dann so ein bisschen die Klappe aufgemacht hat gegen Charles Barkley. So, wir wollen ja später auch nochmal zum Thema Rivalität kommen, deswegen bin ich da auch nochmal drauf gekommen. Ja, weil Charles Barkley macht ja TV-Experte und hat halt früher nie einen Ring gewonnen. Das ist ja immer so ein ganz großes Thema in den USA. Du kannst ja irgendwie nur ein richtig guter Spieler gewesen sein, wenn du einen Ring gewonnen hast. Sagen zumindest einige, dass das natürlich Schwachsinn ist. Müssen wir nicht drüber reden. Und danach wurde es halt gepostet, logischerweise, auf Instagram und dann die Kommentare darunter. Das war wirklich großartig, wie dann eben alle so draufgehauen haben, ja, jetzt wo Steph Curry wieder fit ist, gibt auf einmal wieder Interviews und hat eine große Klappe und so. Das hat aber schön drei Monate gewartet, weil in der Zwischenzeit sie kein Spiel gewonnen haben und solche Sachen. Und Mr. Triple Single wurde er genannt, das war mein Lieblingsspitzname.
Triple Single?
Mr. Triple Single.
Einstellig.
Überall einstellige Werte.
Ja. Ist einfach ein Sympath, der Kollege.
Man muss da schon immer unterscheiden. Wahrscheinlich kann ja sein, dass der im Privatleben der coolste Kerl überhaupt ist.
Ja, gut, man macht sich ja immer eine Meinung darüber, wie man auch wahrgenommen wird. Also, mögt ihr Steph Curry? Findet ihr den geil?
Ich extrem. Ich bin großer Fan tatsächlich von dem.
Chef Curry für dich, also?
Für mich ist er Chef Curry, ja. Okay. Er ist einfach, wie es aussieht. Es sieht so leicht aus, aber das ist ja das Beeindruckende, weil wir wissen ja, dass es nicht leicht ist, sondern er schafft es einfach nur dadurch, dass er so gut ist, dass es eben teilweise so einfach aussieht und dann diese surrealen Dreier, 4 Meter hinter der Linie, die er nimmt und trifft und die Dribblings und generell, der hat so eine Energie einfach beim Spielen. Das ist das, was ich so mag an dem. Der steckt die anderen an.
Ja, der hat also diese Leichtigkeit finde ich echt geil auch, muss ich sagen. Also ich finde ihn echt ziemlich nice, also ich mag den einfach gern. Das Einzige, was mir nicht so gut gefällt, ist, wenn er diesen Mundschutz immer so in den Mundwinkeln hängen lässt.
Das sagst du schon seit Jahren, das nervt dich, ne? wenn er den bei Freiwürfen oder so immer kurz rausnimmt und so darauf rumkaut.
Ja, das nervt.
So laissez-faire.
Ja. Und was mich auch nervt, ist, dass er, hat er nicht auch Handicap 0 im Golf oder so?
Ich glaube, der ist ein ziemlich guter Golfer, ja.
Ich verstehe das nicht. Eher Nadal ist doch auch irgendwie, keine Ahnung, mallorquinischer Amateurgolfmeister geworden oder so.
Vielleicht, weil er mit seinem linken Arm 450 Meter Abschläge macht.
Meinst,
Er schlägt einarmig.
Mit seinem Unterarm.
Er spielt auch jeden Ball mit Topspin, auch beim Golf.
Diese Leute, die zwei Sachen so unglaublich gut können, sind mir so von vornherein schon unsympathisch. Ich kann ja nicht mal eine Sache gut.
So wie du, Fußballexperte und Podcaster.
Genau. Das ist ähnlich wie Golf und Basketball.
Ich finde es, glaube ich, spielst du schon ganz geil, aber ich mag ihn nicht, weil er antwortet mir nicht mehr auf meine Instagram. Wenn ich ihn gefragt habe, aber was mit Dwight Chamberlain hatte.
Aber dann finde ich es auch okay, dass du ihn nicht mal magst, weil das ist nicht in Ordnung. Diese fehlende Fannähe ist dann schon auch schade.
Apropos fehlende Fannähe.
Jetzt bin ich gespannt, was du sagst.
Wer auch in Deutschland noch ziemlich fehlende Fannähe hat, ist nämlich, und das ist ein minimaler kleiner Exkurs in die Welt der Pucks und Sticks, Leon Dreiseitel, der ziemlich krass reüssiert momentan in der NHL. Und wir sind da, glaube ich, alle nicht so drin. Ich habe irgendwie ein bisschen mehr über den gelesen letzte Zeit, weil es so ein bisschen mehr in der Presse war, weil er irgendwie, er hat jetzt schon 100 Scorer-Punkte gesammelt, bla bla bla, das ist halt so eine Benchmark. Und ich habe so einen Artikel gelesen, da würde ich gerne einen kleinen Teil würde ich gerne vorlesen, weil ich das sehr interessant fand. Nämlich, jetzt muss ich das noch finden. Genau hier. Ein neuer persönlicher Rekord. Für die ersten 100 Punkte hat er gerade mal 65 Spiele gebraucht. Sowas klingt immer arg nach Statistik. Deshalb hier die Namen aller anderen, die das in diesem Jahrtausend geschafft haben. Sidney Crosby, Alex Ovechkin und Nikita Kucherov. Genau drei Leute. Davor gelang das Leuten wie Mario Lemieux, Jaromir Jagr oder Wayne Gretzky. Und das finde ich relativ krass, weil das sind halt alles, das sind halt die besten Spieler, die jemals auf diesem Eis standen.
Ja, das ist schon beeindruckend, aber wie du sagst, es läuft extrem unter dem Radar in Deutschland und ja, auch bei uns beiden, muss man ja ehrlich zugeben, oder bei uns dreien hier.
Ja, irgendwo ist das ja dann auch so abgeklappert, aber dass der halt, ich meine, der wird halt wahrscheinlich bester Scorer werden, der hat irgendwie 15 Punkte Vorsprung auf seinen Teamkollegen, der wird, oder kann gut sein, dass er MVP wird und der ist halt irgendwie 23 oder 24.
Ja, der ist doch jetzt auch ein paar Mal oder zumindest einmal auf jeden Fall Spieler des Monats, glaube ich, geworden.
Ja, ich glaube,
das ist ja auch. Was übrigens eine coole Auszeichnung ist, was es irgendwie im deutschen Fußball, finde ich, irgendwie auch geben könnte. Oder generell.
Gibt es nicht in Deutschland?
Es gibt so halbgare Sachen. Es gibt ja, glaube ich, ich kann es jetzt nur auf den Fußball beziehen, zumindest auf Social Media manchmal Umfragen. Oder dann gibt es diese ESM Top 11 irgendwie von ein paar Zeitungen.
Ach, ja.
Aus Europa, solche Sachen. Weil ich finde es schon ganz cool, wenn in der NBA dann zum Beispiel oder in der NHL Spieler der Woche, Spieler des Monats geehrt werden und eben auch solche Leistungen dann immer wieder gewürdigt werden.
Ja, ich finde es geil. Es gibt in Spanien gibt es das doch auch, oder? In England glaube ich auch, oder nicht?
Ich glaube, in England ist es auch ein bisschen präsenter. Aber zum Beispiel in Deutschland, die Frage ist halt, wer sowas wählen
will. Wir können das machen, das
Problem. Sollen wir den Spieler des Monats?
Aber in allen drei Ligen, in allen 43.000 Ligen, die es gibt. Wir wählen einfach immer den Fußballer des Monats.
Das machen wir auf gar keinen Fall.
Okay.
Dann würde ich tatsächlich an dieser Stelle zu meiner zweiten Frage kommen. Passt nämlich sehr gut. Wer ist denn der, meiner Meinung nach, der Eishockeyspieler des Jahres, könnte man sagen, vielleicht für mich? Und ihr kennt ihn alle, aber welcher berühmte Sportler hat denn jetzt bei dem Eishockey-Viertligisten Guildford Phoenix angeheuert? 2019.
Meinst du, also ich weiß nur, dass Peter Tschech zum Eishockey geteilt wurde?
Absolut richtig.
Mann,
Peter
Tschech.
Yes! Das ist Peter Tschech.
Ah.
Nicht schlecht.
Ist das die 1-0-Führung?
1-0.
Das ist nervig. Mist, das habe ich auch gelesen.
Das kann man jetzt so und so sehen.
Ich habe tatsächlich überlegt, wo die Stadt sein kann oder Ort.
Ist in England anscheinend.
Ah ja. Guildford. Nee, wie war das? Mhm.
Guildford Phoenix.
Und das ist ein Viertligist. Also das ist quasi die vierthöchste Eishockey-Liga Englands.
Ja, ich glaube, das ist dann...
Ist jetzt die Frage, ob er extrem talentiert ist oder ob das extrem anspruchslos ist, dann sich da reinzustellen, weil der ist halt einfach...
Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht.
Ich habe keine Zahlen über die Anzahl von englischen Viertliga-Eishockey-Torhütern. Tut mir leid.
Wo war das denn kürzlich? Das ist meine Zusatzfrage an euch, weil ich sie einfach selber nicht weiß. Wo ein Zuschauer aus dem Publikum, nee, der war der Typ, der die Eismaschine bedient hat, ist ins Tor gegangen. Okay. Weil sich die beiden ursprünglichen Torhüter haben sich verletzt und er war der Eismaschinenfahrer der gegnerischen Mannschaft.
Und ist dann sozusagen für die Auswärtsmannschaft ins Tor gegangen.
Genau, ja. Und die haben dieses Spiel gewonnen dann. Ich würde gerne wissen, ob in seinem Vertrag das als Kündigungsgrund Fremdbeschäftigung nicht angemeldet.
Ich glaube, das ist irgendeine Regel. Das ist so eine ganz, ich habe das so verstanden, dass es irgendeine ganz verrückte Regel ist, dass das funktioniert. Ich meine, es funktioniert ja nicht mal bei einem Fußballspiel, dass irgendwie der Typ, der die Leberkäsebrötchen verkauft, dann auf einmal kurz auf der Außenbahn läuft, oder?
Ja, die Autobahn mit ein paar Frankenläufe.
Ja?
Ich habe keine Ahnung. Ich höre gerade zum ersten Mal von diesem Fall. Ich kann dir...
Das ging so ein bisschen durch.
Das war in Bad Wörishofen.
Nee, das war eine erste Liga. Das war, glaube ich, in der NHL.
In der NHL, glaube ich auch.
Ernsthaft jetzt?
Wirklich?
Ja, kein Scherz.
Ich dachte, das wäre jetzt so ein Siebtliga-Spaß gewesen, dass das irgendwo auf Hobbyniveau passiert ist.
Nee, das war ein Monster in der In der Presse.
Ja, ist an mir vorbeigegangen. Schade. Das ist ein Schmankerl, die Story.
Hier, pass auf. NHL. Eismaschinenfahrer schreibt Geschichte. Normalerweise fährt David Ayres die
Eismaschine, die das Eis poliert, gefahren.
Ja.
Ich dachte die ganze Zeit,
das ist Softeis.
Das ist Softeis oder so verkauft. Kann ja sein, dass da jede Mannschaft ihren eigenen Softeis-Manager mitnimmt.
Ja, auf jeden Fall fährt David Ayres die Eismaschine des NHL-Teams Toronto Maple Leafs. Nun musste der 42-Jährige für die Carolina Hurricanes ins Tor und wurde mit seinen Paraden zum Matchwinner gegen seinen Arbeitgeber. Naja.
Das ist, gut. Das ist ja völlig absurd. Und einfach nur gut.
Keiner gewusst von euch? Okay.
Nee, auf gar keinen
Fall. Den Namen wollte ich nämlich hören.
Da hieß David Ayres auch
noch. Ayres. Also.
Ach, Ayres. Ayres wäre noch viel besser gewesen. Genau, da haben wir auf jeden Fall Leon Dreisaitl wieder die perfekte Würdigung gegeben.
Traurig, hast du recht. Nee, wir können mal ein bisschen. Ich hätte mal Bock, ein Spiel zu schauen, tatsächlich.
Also, dann ist es jetzt deine Aufgabe, ja, dass du uns ein Spiel raussuchst, was zu einer humanen Uhrzeit ist, was wir gucken können. Oder du machst es Mittwoch nach dem Champions League-Spiel, weil da kann ich eh nicht schlafen.
Ich kann da aber schlafen.
Das ist halt mein Problem.
Okay, am Mittwoch spielt ihr vor Len Ring, ne?
Ja, gelesen. Stimmt. Wahrscheinlich die ganze Woche.
Wahrscheinlich bis Ostern. Oder
wahrscheinlich
so.
Auch, ja. Also könnte schnell passieren. Das ist natürlich schon eine große Veränderung für das Spiel, ne?
Hast du mal ein Geisterspiel erlebt?
Nee, noch nie. Das ist definitiv das erste Mal. Hat mich jetzt natürlich in den letzten Tagen oft jemand gefragt und ich habe drüber nachgedacht. Also ich konnte mich zumindest an keins erinnern. Und ich glaube, das wäre sowas.
Schmelle dich die ganze Zeit so Dinge fragt.
Präsent ist gewesen. Der Schmelle fragt mich ganz viel. Der hat viele Fragen.
Ja, ich habe witzigerweise, weil Ralf Kunesch hat erzählt, dass er mal ein Geisterspiel hatte. Ich natürlich schelmisch, wie ich bin, habe gesagt, du, nur weil keine Zuschauer da waren, heißt nicht, dass ein Geisterspiel war. Dann hat er gesagt, naja, von jemandem, der in Haching spielt oder gespielt hat, war ein ganz guter Konter leider. Ich hab dann so Alufolie geknistert und dann gesagt, sorry, ich hab's nicht gehört. Und er hat gesagt, es ist einfach ultra komisch und es ist halt wie ein Testspiel.
Ja, es ist, ich finde es schon zum Gucken ganz komisch. Wenn man sich ein Spiel anschaut, wo eben keine Zuschauerresonanzen kommen und vor allem, wo man irgendwie jeden Ballkontakt hört, dieses Echo dann, das ist schon eine ganz, ganz komische Atmosphäre. Und ich glaube, das weiß gar nicht, ob das von dir kam oder irgendwer hat mir das, glaube ich, auch heute geschrieben, dass der das mit so einem Freundschaftsspiel in der Vorbereitung verglichen hat und das ist halt sehr passend. Und ich werde es danach mal berichten, wie das
klingt
war.
Klingt so wie meine professionelle Fußballkarriere.
Nee, es sind ein paar mehr Spiele. Wo war ich denn? Hör auf, mich jetzt mal rauszubringen.
Du hast gesagt, du berichtest danach mal, wie das
war. Ich berichte danach mal, weil ich glaube, dass das auch ganz schwierig ist, dann so diese Atmosphäre herzustellen. Ich meine, es ist ein Champions League Achtelfinale bei Paris Saint-Germain. Da erwartet man ja natürlich so, dass das Stadion bebt irgendwie, sobald die 30 Meter vor unser Tor kommen, dass da eben es auch mal laut wird, dass man Probleme kriegt, dass es emotional wird. Und das wird ja irgendwie auch genommen durch die fehlenden Zuschauer, vor allem diese fehlenden Reaktionen, die Geräuschkulisse, die man auch einfach gewohnt ist. Ich meine, das fühlt sich dann wahrscheinlich wirklich an, als würden wir gerade im Trainingslager in Belek ein Freundschaftsspiel, weiß ich nicht, gegen einen belgischen Drittligisten spielen. So rein von der Atmosphäre her und weil wir da immer gegen belgische Drittligisten spielen. Nicht Drittligisten, aber ganz oft gegen belgische Teams.
Nie gegen Belek selbst, also.
Nee, ich war auch noch nie in Belek. Das ist nur für mich der Trainingslagerort schlechthin. Ja. Also wenn ich an Fußballtrainingslager im Winter denke, denke ich an Belek. Und ich hoffe, man spricht so aus.
Würdest du dann sagen, dass das jetzt dann kein Vorteil für euch ist, weil ja denen jetzt komplett die Heimnummer fehlt, mehr oder weniger, oder?
Es ist definitiv eher ein Nachteil für die Heimmannschaft. Also ja, 100%. Wir haben es ja die Woche jetzt einmal auswärts und einmal zu Hause, weil der Heimvorteil, den kann man nicht wegreden im Fußball, den gibt's, weil wenn nicht das ganze Stadion anfeuert und gelungene Aktionen feiert und so, das setzt einfach Kräfte frei und das sorgt auch irgendwie für eine bestimmte Atmosphäre auf dem Platz. Man kann das gar nicht immer so greifen oder in Worte fassen, aber es ist ja nicht umsonst so, dass eigentlich jede Mannschaft der Welt zu Hause mehr Punkte holt als auswärts. Zumindest dürfte es wahrscheinlich statistisch auf 90% der Teams zutreffen. Und da werden wir jetzt sehen, ob das eben dann ein Vor- oder ein Nachteil ist. Aber ich glaube, es ist ein Nachteil für die Heimmannschaft ohne Zuschauer.
Also weil ich bin mir 1000%ig sicher, dass es so ist.
Ja, ist es auch mit Sicherheit. Die Frage ist halt natürlich, wie groß das wird. Man kann es jetzt vermutlich auch nicht anhand von den paar Spielen, wo es stattfindet, danach belegen. Aber rein vom Gefühl her würde ich sagen, so eine Atmosphäre kann halt einfach sehr viel ausmachen. Wenn ich jetzt daran denke, 2015 haben wir mit dem BVB in Liverpool gespielt und haben ja da in der Euroleague, glaube ich, im Viertelfinale haben wir 3-1 geführt und haben das Hinspiel in Dortmund 1-1 gespielt, also waren schon sehr, sehr nah dran am Weiterkommen. Und trotzdem hat das Stadion die ganze Zeit die Mannschaft getragen. Also das Stadion hat den Glauben nicht verloren und die haben die Mannschaft angefeuert. Und man hat auch gemerkt, dass das eben auf die Mannschaft übergesprungen ist. Also wenn da keine Atmosphäre geherrscht hätte, würde ich behaupten, hätten die das niemals diesen Spirit entwickelt, das Spiel noch zu drehen.
Safe. Das war dieses Tor von Dejan Lovren, oder? Genau, mit diesem leider geilen Jubel danach.
Ja,
das war halt leider, weil es gegen euch war, aber dieser Jubel war so abnormal geil irgendwie.
Ja, und da ist das Stadion auch ziemlich explodiert, muss man sagen. Genau. Das war das. Völlig richtig. Und das ist ein Vorteil, den nimmt das auf jeden Fall weg. Also das muss man nicht wegdiskutieren. Und zeigt auch nochmal, wie viel Spaß das einfach macht, wenn es Zuschauer gibt.
Ja. Ich bin gespannt. Keine Ausreden für euch, das dann nach Hause zu bringen, würde ich sagen.
Ja, das ist ja, weil jetzt kann es ja eigentlich gar nicht mehr schief gehen.
Jetzt kann ich nicht mehr schief gehen. Das ist eine tolle Tücher rein.
Ja, das Ding ist durch. Ist doch so eine sehr beliebte Floskel im Fußball in
Dortmund. Sind eigentlich dadurch die Quoten auch anders?
Die Wettquoten?
Mhm. Das weiß ich. Frag nur, frag für einen Freund.
ich habe heute irgendwo gesehen, dass jetzt natürlich die ganzen Anbieter wie The Zone Sky, die ganzen Abo-Fußballanbieter, die lachen sich natürlich ins Fäustchen, weil die ganzen Leute, die sonst immer ins Stadion gehen, müssen jetzt so gucken. Da könnten die Zahlen in die Höhe schießen. Das würde mich auch interessieren, ob das so stimmt, ob es da irgendwie ganz viele Neuanmeldungen gab. Vielleicht haben wir einen, der bei The Zone arbeitet hier in der Runde. Und kann uns danach ein paar Insider-Infos hier mal zur Verfügung stellen.
Ich meine, keine Ahnung, wenn. Ich meine, so viele Leute sind es jetzt auch nicht, die dann ins Stadion gehen. Dass es jetzt so ein krasser Mehrwert dann ist, oder?
Ja, aber da redest du ja schon. Ich meine, an so einem Bundesliga-Wochenende, da gehen mehrere hunderttausend Leute ins Stadion. Wenn du es jetzt mal überlegst.
Das klar, aber die gehen ja auch nur für, die müssen ja dann auch nur dieses ein Event schauen. Aber ja, theoretisch hast du recht, stimmt.
Ja, also das könnte man mal rausfinden. Das wäre ganz interessant eigentlich. Finde ich jetzt zumindest. Vielleicht bin ich auch der Einzige, den das juckt. Aber wird auf jeden Fall eine ganz seltsame Erfahrung werden und hoffentlich nicht die Regel. Weil am Ende lebt es ja auch von diesen ganzen Sachen. Klar, das ist ja keine Floskel, sondern es ist einfach geil. Ich habe eine Frage an euch, keine Quizfrage, sondern eine Meinungsfrage. Würdet ihr diese Spiele dann eher absagen, weil es ja ein Wettbewerbsnachteil ist für gewisse Mannschaften? Es ändert den fairen Wettbewerb. Zumindest zu kleinen Teilen.
Ich würde es nicht absagen. Ich weiß gerade nicht genau, warum, weil ich mir denke, so am Ende des Tages gleich, also wenn jetzt ein Team dann 5 Geisterspieler hat und die anderen alle nicht, dann ist es ja kein Nachteil. Aber ich denke mir auch so, was passiert denn sonst? Ich meine, wohin verlegt man das denn?
Ja, das ist natürlich eine weitreichende Frage, die man klären müsste. Ich meine, 1-2 Spiele kriegt man schon nachgeholt in der Saison. Das ist auch jetzt noch, das ist nicht so schwierig. Aber rein nur aus einer sportlichen Sicht habe ich mir, also mein erster Impuls war, man müsste es eigentlich absagen, bevor jetzt manche Mannschaften mit Zuschauern eben zu Hause spielen dürfen und manche nicht. Rein aus so einer Fair-Play-Sicht.
Ja.
Ohne dass das jetzt, das ist keine Forderung, lieber Boulevard. Keine Forderung.
Absagen!
Geisel.
Geisel. Hummels hasst das Fußballspiel.
Geil, diese Verallgemeinerung. Liebes Boulevard.
Ja, ich bin tatsächlich gegen das Absagen auch, weil ich finde, es ist nie fair. Also es ist ja nie irgendwie gleiche Bedingungen, man spielt nie, also manche Teams haben irgendwie ein größeres Stadion, da sind doppelt so viele Fans, die haben auch einen Vorteil gegenüber den kleineren Teams wahrscheinlich. Also ich finde, es ist so, Fairness kannst du ja irgendwie nie.
Ist immer relativ, ja.
Ja, ist natürlich. Ist natürlich ein sehr valider Punkt. Deswegen haben wir dich ja hier reingeholt, Lucky, damit du.
Eigentlich damit, war der Lucky für die Witze
Vernunft
da
und Einzug hält.
Absagen, so.
In so einer schönen Sprechblase vor sich vor das Gesicht gemacht.
So eine Word-Art-Schrift, die so von kleiner und größer wird hinten raus dann. In so 3D-Lettern.
Können wir dann weiterspinnen.
Ja, schön.
Hummels pro Abtreibungen. Okay. So.
Ich distanziere mich von allem, was der Luke in den letzten 30 Sekunden gesagt hat.
Bitte nochmal, Mats.
lieber Boulevard.
Absagen. Jetzt.
Es fällt mir schwer, hier heute ernst zu bleiben.
Jetzt.
Aber wir haben mit unserem Einstieg haben wir auch schon die Latte ganz hochgelegt.
Was haben wir hochgelegt?
Die Latte haben wir ganz hochgelegt.
Mann.
Wirklich, Lucky, wirklich? Jetzt auf dem Niveau schon angekommen?
Ich habe das nicht gesagt.
Das kam es von Jonas?
Was? Ja, ich habe gar nichts gesagt. Was? Das ist, also. Ich rufe den Boulevard gleich an, wenn es so weitergeht hier. Wenn ihr euch so eine quasi eine Materie vorstellen müsstet, wie würde Boulevard aussehen? Wenn zum Beispiel Benny Boulevard. Wenn es so eine Figur wäre in einem Comic zum Beispiel.
Benny Boulevard hätte so ein. Der hätte ein.
Und den schreibt man aber auch auseinander. Also ein Benny
Bleistift Bulle. Hinterm Ohr? Ja. Benny Boulevard. Ist der Norweger oder was?
Gott. Und das A hat auch so einen Kreis überm A.
Oh Gott. Ist das niveaulos?
Unglaublich niveaulos.
Oh Gott. Oh, kann einer von euch irgendwie das Gespräch übernehmen?
Du hattest angefangen mit einem Bleistift im Tor. Ich fand das nicht so schlecht.
Benny Boulevard, pass auf. Benny Boulevard hat für mich, der hat einen braunen Mittelscheitel mit etwas längeren Haaren. Er hat einen Bleistift hinterm Ohr.
War ursprünglich mal Praktikant bei Carla Kolumna?
Ja, wahrscheinlich, ja. Also ich meine, so geht's ja für die meisten los.
Volo.
Und der hat so eine eierschalenfarbene Jacke an, auf jeden Fall.
Ohne Ärmel?
Nee, aber ein kurzärmeliges Hemd darunter.
Ah, unter Klassiker. Dem Ding.
Vielleicht so ein schönes dunkles Braun hat das Hemd. Das kann ich mir vorstellen.
Ist eher von Camp David, glaube ich.
Das ist
von Camp David.
Ja.
Naja, ich weiß nicht. Benny Boulevard versucht ja auch seriös rüberzukommen. Aber weißt du, dass er das dann eben nicht trägt.
Der ist
ja,
es eher so Typ Streber oder Typ, ich setze mich in die letzte Reihe?
Nee, eben, pass auf, der ist ein Typ, kann ich dir ganz genau sagen, der ist ein Typ zweite Reihe, nicht ganz in der Mitte, aber auch nicht ganz außen. Hauptsache nicht auffallen, weißt du? So überall mitschwimmen. Das ist für mich dann, das ist Benny Boulevard. Der will nicht auffallen, der will immer sein Öhrchen überall dran haben. Und jede Geschichte mitkriegen.
So wie Randall, nee, wie hieß der von Disney's große Pause?
Randall, die Petze meinst du?
Der so ungefähr.
Miss Fenster.
Krass.
Ja, nicht schlecht, das klang wirklich tatsächlich wie Randall.
Das klang wirklich gut,
ich bin die deutsche Synchronstimme von Randall, wusstet ihr das noch gar nicht?
Das wäre geil. Sehr geil.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt versucht, Benny Boulevard mal darzustellen. Und er hat so eine etwas verwaschene Blue Jeans an, die auch ein Ticken zu groß und zu lang ist.
Abgelaufen hinten.
So, also an der Ferse meinst du, dass da schon so ganz viele Fransen sich gebildet haben?
Und irgendwie so Sneaker, die er viel zu lang anhat und die schon so nach innen abgelaufen sind.
Also, Benny, melde dich. Ja gar nichts. Benny, wenn du das hörst, melde dich.
Benny scheint in einem prekären Arbeitsverhältnis jedenfalls sich zu befinden. Das muss man auch mal ganz klar sagen.
Fährt dann irgendwann die Eismaschine bei einem Colorado Avalanche.
Ja, ich gehe nächstes Jahr zu Fasching, gehe ich als Benny Boulevard.
Also.
Ja. So.
Wir wollten irgendwie noch über Rivalitäten reden, theoretisch so allgemein. Boah,
passt das heute rein?
Passt irgendwie oder gar nicht rein.
Ich finde es, ich habe schon, ich finde schon.
Ja?
Ja?
Ja. Ich finde, weil ihr spielt doch jetzt gegen Schalke.
Mhm. Ja, das stimmt. Dafür ist es natürlich schon besonders passend, ja.
Mhm.
Ja. Sehr und ich habe tatsächlich da mal, eine Frage zu dem Spiel, weil ich finde, es wird mittlerweile so hochstilisiert, also Bayern gegen Dortmund so als der Klassiko und das ist so das Spiel. Das
nervt so krank übrigens.
Und ich finde halt irgendwie, dass, also wenn man jetzt auch mal dich fragt als Dortmund-Spieler, wie ist es denn für die Fans? Es ist ja wahrscheinlich doch deutlich wichtiger, gegen Schalke zu gewinnen, oder? Ist es so? Oder würdest du sagen, es ist mittlerweile, hat sich das gedreht?
Ich, vom Gefühl her würde ich sagen, für den Großteil der Fans schon. Aber mit Sicherheit gibt es auch einige, die dann eben, sagen wir mal so, die reine Platzierung in der Tabelle oder eine mögliche Meisterschaft zum Beispiel der drüber heben. Also Optimalfall ist logischerweise, weiß ich nicht, du wirst Erster und gewinnst zweimal das Derby. Aber ich glaube rein, wenn du jetzt eine Umfrage machst, weiß ich nicht, auf der Süd, was dir wichtiger? Jetzt, wir haben ja die nächsten beiden Heimspiele, sind ja Schalke und Bayern. Du kannst nur eins der beiden Heimspiele gewinnen. Welches willst du gewinnen? Dann glaube ich, würde schon so ein sehr, sehr großer Teil Schalke sagen.
Ja.
Also jetzt rein eine Vermutung, ohne dass ich die Umfrage bisher gemacht hätte.
Wächst man da so rein eigentlich dann nach der Zeit? In so diese Derby-Geschichten? Das habe ich mir nämlich schon immer gefragt.
Vom diesem Derby-Gefühl ja. Aber ich hatte tatsächlich nie so ein, wie soll man sagen, so ein richtiges Abneigungsgefühl. Weißt du, was ich meine?
Also
ich habe an und für sich überhaupt kein Problem. Warum auch? Wieso sollte ich irgendwie ein Problem haben mit Schalke? Ich kenne viele Spieler von da auch persönlich, weiß ich nicht, mit ein paar ist man irgendwie auch dann befreundet oder so. Ich bin ja eh so jemand, dass ich am liebsten quasi gegen Leute gewinne, wie soll man sagen, die man irgendwie auch kennt oder mag, weißt du? Also da gibt's ja diesen Klassiker, ja, im Derby gibt's dann für 90 Minuten keine Freundschaft. Was für mich dann immer der größte Mist ist, weil theoretisch, wenn da drüben ein Freund steht, besiege ich den ja noch lieber als einen, den ich gar nicht kenne. Dann kann ich das dann nachher ja noch wochenlang aufs Brot schmieren. Das sagt viel über mich aus, fällt mir gerade auf. Aber ich sollte echt anfangen nachzudenken, bevor ich rede. Aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Rein von der Bedeutung her. Und nein, also Rivalität, ja. Alles, was drüber hinausgeht, nicht mal im Ansatz.
Okay.
Also zum Beispiel 2011 wurden wir mit Dortmund Meister und Schalke wurde Pokalsieger. Das hat mich nicht ansatzweise gestört. Da ist der eigene Erfolg doch eigentlich viel schöner, als dann irgendwie sich daran zu stören, dass ein anderer auch was gewinnt.
Ja, so Missgunst ist ja natürlich auch jetzt nicht unbedingt das Ideale.
Also klar, ich hätte den Pokal am liebsten da selber gewonnen, aber da sind wir halt dann einfach gegen Kickers Offenbach rausgeflogen. Hatten wir es vielleicht gar nicht verdient.
Dann dieser Italiener, ein Fabrizio gemacht, oder?
Der Doppelpacker, der glaube ich gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob wir da gegen Osnabrück rausgeflogen sind. Nee, Osnabrück meinst du?
War der da?
Das war das 2-3 an der Bremer Brücke. Da hat der Italiener, hat zumindest einen italienischen Namen. Wie hieß er denn nochmal? Den muss ich kennen eigentlich. Balletta, Angelo Balletta.
Angelo Balletta, geil.
Hat zwei Tore gemacht und eben unter anderem Fallrückzieher-Tor. Ja, das stimmt. Und einmal sind wir gegen Offenbach im Elfmeterschießen rausgeflogen.
Aber pass mal auf, wir haben was gemeinsam in Offenbach. Wir haben nämlich nie gewonnen, in Osnabrück. Wir haben beide nie in Osnabrück gewonnen.
Haben wir alle drei
super.
Auf jeden Fall was gemeinsam.
Du packst immer meine Lieblingsstatistiken aus.
Ich suche einfach, ich brauche irgendwie Gemeinsamkeiten.
Ja, sonst haben wir ja gar keine. Wir müssen uns auf diese Sachen, Fußballstadien, den wir beide genau einmal in unserem Leben gespielt haben.
Bruder.
Aber gehen wir mal zurück zu den Rivalitäten.
Ja, stimmt.
Ja,
gern.
Ich meine, ja, okay, das ist jetzt so eine. Ich finde, das ist so auch eine sehr prägnante im deutschen Fußball zumindest. Aber was sind für euch noch so Rivalitäten, die für euch die ich in den Köpfen rumwabern, wenn ihr daran denkt.
Also meine allererste Rivalität, die ich weiß nicht, ob es tatsächlich eine Rivalität ist oder jemals war, ist die zwischen Damon Hill und Michael Schumacher. Weil damit ich so, als ich das erste Mal so gefühlt oder auch das letzte Mal wahrscheinlich bis dahin Formel 1 geschaut habe, war immer dieses Damon Hill und Michael Schumacher. Gefühlt in meinem Kopf, keine Ahnung, ob das so ist.
Aber so hat es ihn gemacht. Das ist jetzt eine rein sportliche Rivalität, ne? Keine private, keine persönliche Fehde, sondern nur diese Duelle gegeneinander, meint ihr jetzt, oder?
Genau, aber ich glaube, das eine resultiert ja auch immer so ein bisschen aus dem anderen, oder?
Ja, teilweise. Ich habe mich da jetzt auch ein bisschen eben so reingelesen, als wir dann gesagt haben, wir wollen das machen. Ich habe da relativ viel gefunden und fast schon zu meinem, wie soll man sagen, zu meiner Enttäuschung ganz, ganz wenige so richtige private Fäden auch gefunden. Also die meisten waren dann einfach sowas wie Federer, Nadal, die sich halt auf dem Platz seit Jahrzehnten irgendwie auf höchstem Niveau immer wieder versuchen zu besiegen, aber überhaupt keine persönlichen Probleme miteinander haben. Und davon gibt es natürlich ganz, ganz viele. Da gibt es ja auch Vereinsrivalitäten. Was ich noch gefunden hatte, Celtics gegen Lakers im Basketball.
Ah ja, gut.
Natürlich auch ganz groß.
Ich habe da eine Frage zu Celtics gegen Lakers. Habe ich tatsächlich eine Frage für euch.
Oh ja.
Ganz kurz.
Ja, dann perfekt.
Und zwar, das Interessante an dieser Rivalität ist ja, also es sind ja die beiden Teams mit den meisten Meisterschaften jeweils. Also insgesamt dann sozusagen. Die Frage ist, seit der Saison 1965-66 haben die 206 Spiele gegeneinander gehabt, Postseason und Season. Und wie ist da die Statistik, glaubt ihr?
206?
Ja.
Sag ich, sie ist 106 zu 100 für die Celtics.
Also ich würde die Statistik auch pro Celtics auslegen. Ich gehe knapp deutlicher.
106,1.
Die Lakers hatten natürlich schon eine sehr, sehr große Zeit, auch lange. Ja, doch, aber mein erster Impuls wäre so 110 zu 96 für die Celtics gewesen.
Mhm. Die richtige Antwort ist 103 zu 103.
Aber damit war ich näher dran.
Da warst du näher dran. Und von den Punkten her sind sie, und das war jetzt meine Recherche, 45 Punkte auseinander.
Insgesamt also in diesen 206 direkten Duellen.
22.098. Es sind knapp 23.000 Punkte und da sind sie nur 45 Punkte auseinander in diesen Duellen. Das muss man sich mal vorstellen, das ist schon ziemlich crazy.
Ja, da sieht man mal, wie eng das auf diesem Niveau auch immer zustande ist. Zustande ist? Nee. Wie heißt denn die Formulierung, die ich gerade suche? Zugeht. Zugeht. Das ist ja beim Tennis auch so, wenn die da 5 Stunden spielen, 5 Sätze und auf einmal hat der eine einen Ballwechsel mehr gewonnen als der andere. Und man sieht, an welchen Kleinigkeiten das Ganze mal hängt. Ja, aber so eine Rivalität. Pass auf, wir haben vorhin mal drüber gesprochen oder geschrieben, als du Tonya Harding und Nancy Kerrigan ins Spiel gebracht hast, was natürlich ein extremer Fall ist.
Das ist die Eiskunstläufer.
Genau, das ist die Eiskunstläuferin.
Habt ihr den Film gesehen? War der gut?
Ich hab den Film noch nicht gesehen, aber die Story schon häufiger gelesen natürlich.
Das ist schon heftig. Das war ein bisschen zu viel vielleicht.
Ein Ticken drüber.
Also, ja. Nuancen, also die hat das, kennt ihr die Geschichte dahinter?
Ja, erzähl mal.
Also Tonya Harding und Nancy Kerrigan waren so die beiden US-amerikanischen Eiskunstlaufläuferinnen zu der Zeit. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Anfang der 90er war das irgendwann. Warte mal, es ging um Olympia. Also könnte das
92, es ging um den Kaderplatz, kann es sein?
92 oder 94 gewesen sein, genau, ja. Und da ging es eben, glaube ich, dann darum, dass nur die Meisterin, glaube ich, an Olympia teilnehmen konnte. Und im Zuge dieser Meisterschaften, also im Training vorher, hat der Ehemann von Tonya Harding, hat jemanden beauftragt, Nancy Kerrigan mit einer Eisenstange gegens Knie zu schlagen und hat halt die quasi außer Gefecht gesetzt. Also die konnte nicht tanzen. Man sagt Eistanzen, oder? Das ist wahrscheinlich die korrekte Formulierung. Sie konnte nicht Eiskunstlaufen, nicht Eistanzen. Und Tonya Harding wurde halt daraufhin Meisterin und ist auch zu Olympia.
Das ist,
ja, die hat auf jeden Fall drastische Maßnahmen ergriffen.
Das ist schon heftig.
Und ein kleiner Funfact im Zuge dessen, also irgendwie war das alles nicht ganz so koscher mit der, weil also erstmal, sie hat jahrelang behauptet, sie wusste nicht, was der Ehemann da gemacht hat. Also das wäre quasi ohne ihr Einverständnis passiert oder so. Hat dann irgendwann mal zugegeben, dass sie irgendwie gehört hatte, dass er darüber redet oder sowas. Also sehr fragwürdig. Und von dem gleichen Ehemann gibt es die angebliche Geschichte, dass der ein pornografisches Video von den beiden mit 200.000 Dollar auch noch verkauft hat. Das Penthouse-Magazin. Also.
Von dem jetzt das ist dann eher eine Pattsituation. Das ist
auf jeden Fall ein Ehemann mit ein, zwei fragwürdigen Charakterzügen, würde ich jetzt einfach mal aus der Ferne sagen.
Das ist tatsächlich... Das ist schon heftig. Das heißt aber, dass der Jonas letztendlich Tonja, könnte sagen, Tonja Harding Knie hat.
Ich habe klassisch, ganz Jonas klassisches Tonja Harding
Knie. Der Jonas hat das Nancy Kerrigan Knie.
Ja, stimmt.
Der
hat das gut aufgepasst. Ja, aber ich hatte noch diese, ich meine, das ist ein bisschen abgedroschen, aber diese Real Madrid und Barca-Rivalität, die ist ja an sich irgendwie auch ganz nett so, der quasi Hauptstadtclub, die Königlichen gegen so das Barcelona, gegen die Katalanen, das Abtrünnige oder die so ein bisschen ihr eigenes Ding machen wollen, das finde ich auch echt ganz geil, so wie es mal ursprünglich entstanden ist. Und was krass ist, der Klassiker war ja irgendwie letzte Woche, ich glaube Real hat jetzt wieder einen Sieg mehr, irgendwie 96 und Barca hat 95. Und was viel interessanter ist, bis zu dem Klassiko, jetzt danach habe ich es nicht mehr weitergezählt, waren beide gleich lang in der Liga, irgendwie seitdem es La Liga gibt, irgendwann in den 20er Jahren. Und sie haben bis auf ein Tor exakt gleich viel Tore geschossen in diesen 70 Jahren oder 80, 90 Jahren, in denen es La Liga gibt. Bis auf ein Tor exakt gleich viele Tore. Das finde ich dann auch schon wieder krass.
Ja, ja. Solche Statistiken sind immer richtig, richtig aufschlussreich, finde ich sogar. Die sind einfach... Einfach interessant, dass sich das eben auch immer wieder ausgleicht. Weiß nicht, dann war vielleicht einmal 10 Jahre, die andere war so die Torfabrik und dann kam Cristiano Ronaldo und hat 37 Millionen Tore aufgeholt.
Mhm.
Was nicht ganz richtig ist, weil in der Zwischenzeit hat Lionel Messi auch 37 Millionen Tore.
Ja, Messi ist auch Top-Torschütze in den Klassikos.
Ja. Völlig überraschend.
Mhm.
Wobei gab es noch nicht diese witzige Statistik, dass der seitdem
Ronaldo aus der Liga
nicht mehr bei Real ist, kein Tor und keine Vorlage in einem Klassiko gemacht hat.
Keine Vorlage kann sein, also kein Tor 100%.
Aber ich meine, ich hätte sogar keine Vorlage gelesen, aber das ist jetzt das berühmte gefährliche Halbwissen, für das wir hier so bekannt sind.
Relativ bekannt sind. Nee, ansonsten, was gibt es denn noch so für, ich meine, so die
Ich habe noch eine.
Die Rivalität?
Ja, ich habe noch eine Rivalität und zwar ist die verbunden mit einer Frage. Ich denke, ihr werdet sie beide wissen, aber da kommt es jetzt drauf an, wer schneller ist vielleicht. Welche Rivalität ist denn die dazu geführt hat, dass McDonald's seine Farben geändert hat an einem bestimmten Ort?
Ah, oh, davon habe ich gehört.
Die Farben sind ja so...
Wie sind die Farben von
McDonald's? Ich bin mir jetzt nicht
Gelb-Rot?
Sicher. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wegen Gelb-Rot würde ich jetzt Galatasaray Istanbul und
Fenerbahce
sagen.
Das klingt sehr gut. Das
ist falsch.
Nein!
Yes! Yes!
Ganz kurz, darf ich weiterraten eigentlich?
Ja, der Erste, der es sagt halt.
Der Erste, der es richtig sagt. Wo könnte das denn noch sein, sowas?
Das könnte dann...
Also es ist schon nicht schlecht, aber es ist nicht richtig, was du gesagt hast.
Aber also ist Galatasaray wenigstens richtig und ich habe nur den Rivalen falsch gesagt, oder?
Sag
es ist Galatasaray und Besiktas.
Ist richtig, ja.
Das ist ja langweilig.
Ist tatsächlich,
nee, haben die auch so viele Rivalen? Wo kommen wir denn da hin, ey?
Die haben schwarz-weißen, also Besiktas ist ein Stadtteil von Istanbul und da haben sie einen schwarz-weißen McDonald's, weil die den dreimal komplett zerlegt haben in einer Niederlage. Finde ich gut.
Ja, konsequent auf jeden Fall.
Ja. Das dazu. Das heißt.
Ich hätte noch zwei Rivalitätssachen, hätte ich noch gehabt. Die ich auf jeden Fall zumindest zu Teilen unterbringen wollte. Das eine ist, weil es das in Deutschland irgendwie gefühlt wenig gibt, also in den USA, da hauen sich ja auch mal Spieler so per Twitter was um die Ohren oder provozieren den anderen so ein bisschen. In Spanien gibt es das ja auch, glaube ich, mit Ramos und Piqué, die das, glaube ich, ganz gerne mal machen, so ein bisschen.
Ja.
Diese Dinge, das glaube ich, gibt es ja im deutschen Fußball so gefühlt gar nicht. Und dann bin ich auf diese legendäre Fehde Uli Hoeneß und Christoph Daum gekommen.
Ja.
Die sich ja auch über sehr, sehr lange Zeit hinstreckte. Und diesen Sportstudio-Auftritt, wo die beide saßen, kennt ihr das?
Nee.
Kennt ihr das wirklich nicht?
Zusammen irgendwo saßen, nee.
Die waren...
War das nicht mit Willi Lemke?
Mit Willi Lemke gab es auch einen Zwist, aber ich meine, der Sportstudio-Auftritt wäre mit Daum zusammen gewesen. Soll ich das einmal kurz...
Es kann sein, nach wie vor, ist übrigens eines der Videos, die ich mir gefühlt jede Woche anschaue, ist die PK, in der Daumen es zugibt, dass er geguckt hat. Das ist so unglaublich lustig, dass er sich selber am Arsch ablacht.
Ja, das ist wirklich lustig.
Ich meine, er ist nicht Nationaltrainer geworden oder was auch immer nicht passiert ist und er lacht sich am Arsch ab. Das ist einfach lustig.
Es war Daumen gegen Hoeneß, auf jeden Fall. Es waren die beiden. 1989 hier, aktuelles Sportstudio. Und das kann man sich gerne mal reinziehen, weil das ist geil, wie da eben auch gesprochen wird. Und die attackieren sich ja gegenseitig sehr, aber irgendwie, weiß ich nicht, die bleiben da sitzen und argumentieren. Also ich finde, das ist ein ziemlich geiler Streit, in Anführungsstrichen, zumindest auf der Ebene. Ich weiß natürlich nicht, ob das Verhindern des Bundestrainers etc. und solche Sachen dann.
Ja, aber eigentlich ist es geil. Eigentlich mag ich sowas auch ziemlich gerne.
Aber das ist so der einzige große deutsche Zwist, der mir dann richtig eingefallen ist. Der auch. Oder wüsstet ihr spontan noch, was es irgendwie da so in Deutschland gab? Die berühmte Ohrfeige Matthäus Lisa Rasu, oder wer war das? Die gab es doch auch mal.
Oh ja.
Solche Dinge, weil man sagen muss, das kommt viel, viel häufiger vor, als es am Ende dann zum Glück auch rauskommt.
Ach ja.
Also, ich habe auch schon 2-3 Ohrfeigen in meinem Leben im Training gesehen. Nicht verteilt und auch nicht bekommen. Obwohl nur doch, gesehen. In der Jugend habe ich mal auch eine ganz üble bekommen. Schöne Grüße an Marco Fischer.
Oh, ja.
Kennst du den noch? Du
hast mit seinem Bruder zusammengespielt. Ja. Schöne Grüße an Daniel Fischer.
Ja, der hat das auch. Marco Fischer hat mal, die ist auch wieder verdient gewesen, die Ohrfeige. Er hat
wieder?
Im Training,
der mag ich in dem Fall.
Der hat im Training einen Ball in den Bauch bekommen und hat halt also einen richtig fiesen, festen Ball in den Bauch und lag dann halt so auf dem Boden und hat gesagt, ich krieg keine Luft mehr. Habe ich gesagt, wenn du nur reden kannst, kriegst du auch noch Luft. Der hatte halt richtig Schmerzen und ist aufgestanden, hat mir eine geballt.
Dafür möchte ich dir gerade eine Ohrfeige geben auch.
Was meinst du?
Dass du das zu ihm gesagt hast, dafür möchte ich dir gerade auch eine Ohrfeige geben.
Ich habe doch gesagt, die war verdient. Und dann ist er aufgestanden und hat mir eine Ohrfeige gegeben. Und ich kann sie nachvollziehen. Also es ist, ja, es war wie immer unnötig. Wir kennen es doch. Ihr kennt es.
Übrigens noch eine Rivalität, die gerade ja so ein bisschen aktuell ist, die ich ganz lustig finde, ist Antetokounmpo und Harden.
Ja, genau, das war so ein bisschen der Auslöser für den Gedanken, ja.
Mhm, ja. Es hat irgendwie damit angefangen, dass Antetokounmpo Harden beim All-Star-Game, hat gesagt, er hat Harden nicht gewählt, weil er jemanden haben will, der den Ball passt. So. Passen wird, muss man sozusagen. Und dann hat Harden jetzt geantwortet und gesagt, ja, er würde sich auch wünschen, 7-Foot-Whatever groß zu sein und kein Basketball spielen zu müssen, einfach nur danken zu können. Es ist spannend, dass es auf dem Level dann noch so Ego, solche Egos sind, dass man da sich gegenseitig, sind wahrscheinlich 2 der 3 besten Spieler aktuell in der Liga und die behaupten einfach von sich.
Ich weiß nicht, ob man Harden jetzt in der aktuellen Verfassung da direkt mit reinnehmen sollte.
Ja, jetzt gerade vielleicht nicht, aber vielleicht die letzten Jahre zumindest.
Ja, das auf jeden Fall, ja.
Hat zumindest das Spiel sehr verändert, muss man so sagen.
Das stimmt.
Da hast du natürlich recht.
Ich hätte tatsächlich noch eine Rivalität, die ich mir vorher notiert habe, aber auf die ich gar nicht mehr gekommen bin jetzt. Weil es auch verbunden ist mit einem Filmtipp, nämlich Alain Prost und Ayrton Senna. Habt ihr den Film Senna gesehen?
Ja.
Genau, das ist ein
überragender Film.
Der beste Sportfilm der Geschichte, so ungefähr. Und ich glaube, die waren Teamkollegen, kann das sein? Oder sowas? Senna und Prost.
Du bringst das Ganze ins Spiel.
Ja, super,
wenn du ja auch die Fakten nennen könntest.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Teamkollegen waren. Und also sind sich krass in die Haare haben sich in die Haare gekriegt und dann sind sie in die Haare gekommen. Ist egal. Haben sie auf jeden Fall nicht so gut verstanden.
Das sind sie nicht.
Sie haben sich auf jeden Fall nicht gut verstanden. Und jetzt will ich weiter nicht spoilern, weil ihr sollt euch den Film anschauen. Alle.
Ja, das ist sehr gut. Ich finde damit, ich hatte jetzt noch Ali gegen Frasier im Kopf, aber das wäre auch so das wäre ein bisschen viel.
Ja, das ist ein bisschen weiter weg.
Ja, das können wir, wenn wir unser Box-Special machen, können wir das mal unterbringen.
Yes, dann machen wir Schachboxen mit Ali und
genau, Frasier. Das ist ja, wenn der Luki ja wieder eine seiner schönen Randsportarten, Edgy Touches, hatte dann wieder
im
Programm. Hast du da eigentlich heute wieder was für uns?
Ja, ich habe noch davor noch
gibt's was. Gibt's noch eine Frage, ich wollte gerade sagen.
Ich habe davor noch was.
Yes.
Ich habe noch eine Sportlerin der Woche für euch. Und zwar habe ich mir gedacht, weil, wann war Weltfrauentag, war jetzt am Wochenende?
Sonntag.
Und deswegen dachte ich mir, ich bespreche mal einen Fall, den ich ganz interessant finde, weil ich finde, die hat relativ viel. Und ihr sagt einfach, sobald ihr den Namen im Kopf habt, sagt ihr einfach den Namen.
Ach, das ist ein Quiz quasi, was du gerade als Sportlerin jetzt, der Woche stellst hier.
Ja, ist eine, also okay. sie ist eine Tennisspielerin. Sie hat Grand Slam-Titel gewonnen, einige sogar. Und zwar, ich kann es euch gleich auch sagen, sie hat gewonnen an Grand Slam-Titeln immerhin 12 Grand Slam-Titel, alle vier. Sie hat insgesamt 78 Titel gewonnen. Mit einer Statistik von 695 zu 155. Ist auch nicht schlecht auch. Hat sie.
Billie Jean King.
Ist richtig, ja.
Yes!
Billie Jean King?
Billie yes! Jean King.
Und sie hat, und ich sag's euch, 1973, es passt ganz gut, finde ich, zu diesem Tag, gab es ein Battle of the Sexes. Und zwar war das ein Spiel zwischen Billie Jean King und einem, da war sie, ich glaube, Ende 20, gegen Bobby Riggs, der im ehemalige Top 1 war, also war auf Platz 1, war zu dem Zeitpunkt noch 55 Jahre alt. Und der hatte eben gesagt, sie spielt ganz gut Tennis für eine Frau. Und dann haben sie ein Tennisspiel aufgesetzt. Er hat davor auch gegen Margaret Court gespielt übrigens, hat gegen sie gewonnen. Und hat Billie Jean King gesagt, damit sie die Ehre der Frauen wiederherstellt, muss sie jetzt gegen ihn spielen. Und hat dann, das wurde unglaublich aufgebauscht, dieses Spiel. Es war 1973, wie gesagt, Battle of the Sexes. Er ist reingekommen, wurde gezogen in eine Rikscha von Modeln. Und er hatte eine Jacke an, auf der drauf stand Bobby's Bosom Buddies, was so viel heißt wie Bobby's Busenfreunde, wenn man es übersetzt. Und hat dann tatsächlich aber in drei Sätzen verloren gegen Billie Jean King. Ist richtig krass. Danach waren sie befreundet auch, also bis zum Ende, also bis er gestorben ist, er ist tot, waren sie dann auch befreundet. Aber das war so ein das Interview ist ganz interessant, wenn man sich das anguckt, was sie dazu sagt. Aber es ist schon so ein, das zeigt so ein bisschen, dass Sexismus durchaus auch früher vielleicht noch einen Ticken stärker vorhanden war, könnte man sagen. Fand ich eine interessante Geschichte. Und deswegen die Sportlerin der Woche. Meine Sportlerin der Woche.
Unsere Sportlerin der Woche.
Eine verdiente Sportlerin der Woche. Und Jonas Ausgleich heute, oder? Oder hast du vorhin schon den Punkt gekriegt für deine bessere Bilanz bei Lakers Celtics? Führst du 2-1?
Nee, es steht 2-2 jetzt gerade.
Nee, du hast das Beşiktaş, hier McDonald's.
Ah, ja, stimmt.
McDoof hast du richtig gehabt, natürlich. Und ich Billie Jean King. Damit steht es jetzt 2-2. Und jetzt muss es eine Entscheidungsfrage geben.
Absolut. Absolut.
Die kommt auch gleich. Hast du noch einen Petto, oder was? Nicht
die
schlecht.
Die kommt später. Aber jetzt kommt ihr noch unsere allseits beliebte Kategorie. Jonas?
Edgy, touch.
So ist es.
Edgy. Ich finde es super, dass wir immer noch keinen Jingle dafür haben, sondern immer noch du das sagst. Jedes Mal wieder. Und in einer halben Stunde sitzen wir vor WhatsApp und sagen wieder, hey, wir müssen jetzt wirklich den Jingle mal angehen, Leute.
Also ich würde es euch gerne. Ja, also ich habe diese Woche, es wird eine interessante Folge, aber eine interessante Episode, weil wir haben ein Thema. Ich bin ja immer auf der Suche nach interessanten Randsportarten. Und im Zuge, wir hatten mal drüber diskutiert, ich hatte es im Kopf, und dann kam irgendwo eine Folge, ein Ausschnitt von dem Film Wolf of Wall Street. Den habt ihr ja beide gesehen, denke ich mal. Mhm. Und da gibt es eine Stelle, wo sie im Büro sind und da völlig eskalieren. Und dann sind da, haben die Kleinwüchsige und werfen diese Kleinwüchsigen, die haben so Klettverschlussanzüge und schmeißen die in so eine Wand. So. Und das ist erstmal so, denkt man, der Film ist ja total übertrieben. Und dann habe ich herausgefunden, dass das, oder du hast es mir ja sogar gesagt, Jonas, dass das eine Sportart ist. Und man nennt das Ganze Dwarf Tossing oder auch Zwergenweitwurf. Und das finde ich absolut skurril. Diese
absolut. Thing.
Und dieses, und deswegen würde ich gerne mal eure Meinungen dazu hören später. Ich arbeite das mal ein bisschen auf. Also das ganze Thema kam hoch in Australien, glaube ich, hat es seinen Ursprung. Da haben die das in so Bars gespielt halt. Ja. Da haben die dann im Endeffekt Kleinwüchsige, haben sich von irgendwelchen Typen halt werfen lassen. Dann hat man halt gemessen, wer die weiterwirft auf so Matten. Und man könnte meinen, dass das ein bisschen daneben ist, einfach das zu machen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber man könnte davon ausgehen, dass es ein bisschen daneben ist. Und das ganze Thema ist dann richtig hochgekocht, das ist dann auch nach Europa gekommen ist jetzt in Deutschland verboten, zum Beispiel. Dieses Thema ist in Deutschland verboten. Und die Frage ist, die ich an euch habe hier, ich glaube, ich gehe da nachher noch ein bisschen mehr drauf ein, seit wann ist es denn verboten in Deutschland?
2008.
Das ist jetzt traurig, aber ich wollte eigentlich 2010 sagen.
Okay, ihr seid beide falsch und ich hätte es nicht gedacht, weil es aktuell wieder hochflammt. Ist schon seit 1973 verboten.
Echt?
Das Ganze, ja. Womit der Mats schon mal gewonnen hat.
Boah, das
und jetzt ist die Frage,
super Sieg.
Jetzt würde ich gerne mal eine Diskussion mit euch starten. Und die ist sehr, ich glaube, ich ganz interessant, weil letztes Jahr, und es gibt natürlich auch in der Community, also ich habe mich dann da richtig reingelesen und das finde ich, macht es dann schon wieder interessant, wenn man sich da richtig reinliest, was da auch für Standpunkte hochkommen, ist in den USA gab es jemanden, der das wieder erlauben wollte. Also der das sozusagen ja wieder legal machen wollte, aus der Sicht heraus, dass er sagt, man beschneidet ja die Leute, man beschneidet ja ihr Selbstbestimmungsrecht. Weil es gibt tatsächlich Leute, die halt darauf geklagt haben, weil sie damit ganz gut Geld verdient haben, Kleinwüchsige. Und das kollidiert natürlich mit der Menschenwürde. Und jetzt ist meine Frage an euch, wie ihr das seht. Wie seht ihr das? Weil das ist eine interessante Debatte,
eine philosophische Debatte. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen die Debatte, was du höher hängst. Das ist das persönliche Recht, also die eigene Meinung zwischen diesem von den Kleinwüchsigen. Oder man sagt das übergeordnete Menschenrecht, das
unwürdig ist.
Das unwürdig ist, genau, ja. Mhm. Ich persönlich, aber ich habe halt eine relativ, ich sage jetzt mal, individuelle Perspektive, würde einfach sagen, dass ich da sozusagen auf der Seite der Kleinwüchsigen bin, die dagegen geklagt haben, dass sie das gerne weitermachen wollen würden. Mhm. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie selber, dass ich das gut heiße oder so auch machen würde, aber ich denke mir dann, okay, wenn sie es machen wollen, warum denn nicht lassen? Solange sie ja nicht irgendwie dazu genötigt werden oder gezwungen werden oder das dann irgendwie, ja, irgendwie weiterführt. Das wäre jetzt so mein erster subjektiver Standpunkt, bevor ich jetzt mir irgendwie über weitere Perspektiven Gedanken gemacht habe.
Was sagst du, Mats?
Gibt es normalen Menschenweitwurf sozusagen?
Oder ist das von nicht Kleinwüchsigen,
also, meinst du? Ja, von nicht Kleinwüchsigen. Also darf man, gibt es das für mich, das mich interessieren, ob es das auch gibt.
Ich denke, das ist halt
das mein erster Gedanke.
Das denke ich, ist eher so Diskriminierungsthema, oder?
Ja. Ich finde es einen interessanten Ansatz, aber den du fährst, Mats, weil du damit ja sagen würdest, dass die Tatsache, dass man Kleinwüchsige wirft, ja nur darauf, also dass man das ja nur macht, weil sie kleinwüchsig sind. Und damit also macht man sie ja zum Objekt mehr oder weniger oder macht sich ja schon von Haus aus über sie lustig in dem Fall. Und deswegen finde ich das auch einen interessanten Ansatz. Ich finde, es ist super schwer, dazu wirklich was zu sagen. Und die Frage, die ich mich dann auch gestellt habe, ich habe mich wirklich stundenlang jetzt damit beschäftigt, mit diesem Thema, weil es sogar bis zur UN gegangen ist.
Krass.
Die UN dann so ein Verbot, also in Frankreich so ein Verbot bestätigt hat, weil sie gesagt haben, es würde gegen die Menschenwürde verstoßen, weil sie eben sagen, dass die Menschenwürde nicht nur ein Individualrecht ist, sondern auch etwas, dass man kollektiv, also dass es eine soziale Komponente hat. Dass man nicht selbst, weil sonst könnte man ja bei allem sagen, sobald man einen findet, der es machen würde, kann man ja nichts mehr verbieten dann theoretisch. Also es wäre ja, könnte man ja dann auch wieder umdrehen, dieses Argument. Ich meine, das Gleiche kann man auch wieder anwenden auf Sachen wie Prostitution etc. pp. Aber es ist eine super spannende Diskussion und es ist so lustig, dass es von so einem bescheuerten Abend, wo man Wolf of Wall Street guckt, dann zu so einer UN-Appealing-Court-Diskussion kommt. Aber ich fand es spannend.
Also um ehrlich zu sein, wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, ich wäre derjenige in der UN, der das bestimmen würde, glaube ich, würde ich dann theoretisch wieder zur selben Entscheidung kommen, wie die UN dann irgendwann selber, weil ich würde mir dann vorstellen, wer das macht. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass das ist ja, zumindest stelle ich es mir nicht so vor, dass das irgendwie jeder gewöhnliche Freundeskreis in seiner Freizeit tut, sondern ich stelle mir halt vor, dass das Leute sind, die halt genau darauf aus sind. Und das würde ich dann rum auch wieder verbieten wollen.
Ja.
das ist halt so irgendwie, keine Ahnung, da sind irgendwelche Leute, die machen sich darüber lustig, nur weil jemand nicht dieselbe, nicht genauso aussieht wie sie oder ihr Freundeskreis oder wie das die Norm, die sie irgendwie jetzt gerade dafür richtig erklären. Und nur um das dann auszunutzen und sich irgendwie über andere zu stellen, da würde ich dann hundertprozentig das genauso verbieten, aus der Perspektive.
Ja, ich tendiere auch ganz stark dazu. Mein erster Gedanke war wie deiner, Jonas. Der erste Gedanke war so, das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, hey, ich will, dass der Jonas und der Lucky einen Matzweitwerfen machen, dann ist das ja mein gutes Recht. Aber ich finde diesen anderen Aspekt tatsächlich wichtiger und größer. Deswegen, ich bin ab jetzt ein Dwarf-Tossing Verbietsverfechter. Absagen.
Absagen.
Ach, richtig Anti heute.
Ja, weil da muss man ja einfach daran denken, was damit einhergeht.
Ja, aber es wäre tatsächlich, dadurch, dass ja niemand von uns das,
eben,
das natürlich wahrnehmen Frage, kann, ne? Wäre das tatsächlich mal wahnsinnig interessant, vielleicht mit jemandem zu reden, der auch in dieser Position schon war. Also irgendwie vielleicht ein Kleinwüchsiger, der sich damit schon näher beschäftigt hat. Einfach um das zu hören, weil niemand von uns kann es nachvollziehen, logischerweise. Man kann probieren, sich in Situationen zu versetzen oder in deren Perspektive zu versetzen. Aber schwierig ist es ja immer.
Ja. Ich möchte ganz wichtig hinzufügen, dass ich vorher noch nie davon gehört habe. Das muss man auch erstmal sacken lassen, dass es sowas überhaupt gibt. Ich finde es ziemlich unglaublich, dass wir seit 5 Minuten wirklich darüber diskutieren.
Ja, aber es ist ja mega relevant.
Es ist völlig in Ordnung. Ich habe nur damit nicht gerechnet.
Ich weiß, deswegen habe ich auch gesagt, es wird eine spannende Diskussion. Wir müssen sie auch nicht, wir können sie auch rausschneiden. Aber ich finde es
lustig. Nein, das lassen wir schon drin.
Okay, damit schließt die 17. Ausgabe von Allein ist schwer mal ein wenig kontroverser, würde man fast sagen. Wir hoffen, wir haben natürlich niemanden da irgendwie verletzt oder angegriffen. Wir wollten dieses Thema tatsächlich einfach mal auf den Tisch bringen, weil auch das dann zum Teil als Sport und das in Anführungszeichen natürlich
der Lucky wollte das.
Gesehen wird, beziehungsweise der Lucky wollte das.
Ja, und dass wir das hier einmal festhalten können.
Genau, das waren so ein bisschen unsere Ansichten. Ansonsten hoffen wir, dass wir euch gut unterhalten haben und dass wir uns im Bälde hören, oder?
So sieht's aus. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Ciao, ciao, Pizza, Papa.